Begleitung, zusammen unterwegs sein. Das ist etwas, was zu uns Menschen gehört. Wir sind häufig zusammen unterwegs. Und bei vielen Sachen, wo es um Wichtiges geht, gibt es Begleitung. In einem Rennen gibt es einen Begleitwagen. Eine Fußballmannschaft hat einen Trainer, der es begleitet. Und auch du, wenn du vielleicht so ein bisschen zurückschaust, wirst du vielleicht dich daran erinnern, wie du Menschen gehabt hast, die dich prägt haben, die mit dir auf den Weg gegangen sind. Das sind deine Eltern, die einen langen Weg mit dir gegangen sind, nachher die Lehrer, Ausbildner, Dozenten vielleicht an der Uni. Und wenn du im christlichen Bereich aufgewachsen bist, hast du einen Haufen vielleicht Leiter gehabt, aus dem Kinderbereich, aus dem Jugendbereich, die mit dir ein Stück Weg gegangen sind. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen von Gott gemacht sind, um zusammen unterwegs zu sein, um mit anderen durchs Leben zu gehen. Und das nicht nur mit unserem Ehepartner. Wir sind als Menschen geschaffen, um mit anderen Gemeinschaft zu haben, um zusammen durchs Leben zu gehen. Und was ich ganz spannend finde, dass selbst Leute, jetzt wenn man gerade vom Sport redet, wie ein Wawrinka oder ein Federer, die top sind im Tennis, auch die haben Leute, die mit ihnen zusammen durchgehen. Sie haben Trainer, sie haben ein Team von Ärzten, weiß nicht was, die für sie schauen, damit sie noch besser sein können. Also selbst Leute, die irgendwie mega top sind, sind auf andere angewiesen, die mit ihnen gehen, die ihnen ins Leben hineinreden, die ihnen sagen, wie sie vielleicht gewisse Sachen angehen müssen, die sie selber nicht sehen. Also da ist niemand davon ausgenommen. Nicht einmal, wie gesagt, ein Federer oder Wawrinka und andere Top-Sportler oder Mannschaften, die mega gut sind. Bei uns Christen sollte das ganze Thema Begleit eigentlich absolut aktuell sein, weil Jesus uns einen Befehl gehabt, nämlich Jünger zu machen. Und darum finde ich auch das ganz zentral, dass wir uns als Christen wieder damit befassen. Und ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial drin liegt, wenn wir anfangen, voll uns da zu investieren, in andere Menschen, dafür, dass wir andere Menschen dafür prägen. Und was geht es in dieser Schulung? Vielleicht einen kleinen Überblick. Zum einen möchte ich biblisch begründen, warum es so zentral ist, dass wir Menschen begleiten, dass wir Jüngerschaft leben. Es geht um Mentoring. Mentoring werde ich nachher noch definieren, aber Mentoring ist nichts anderes, als dass ich einen anderen Mensch begleite, mit ihm unterwegs bin. Es ist also nichts Komplexes, auch wenn das Wort vielleicht für die einen sehr fremd ist. Es wird darum gehen, dass wir praktische Impulse werden bekommen, aber auch theoretische Sachen. Man kann nicht einfach nur praktisch sein, ohne gewisse Theorie. Aber es soll wirklich auch ein Werkzeug geben, wo man sagen kann, hey doch, ich glaube, ich traue mich das jetzt mal anzugehen, wenn du es vielleicht noch nie gemacht hast. Für die, die schon lange dran sind, glaube ich, dass es auch ganz wichtige Sachen dir wird eintragen. Die Übersicht sehen da auf euren Folie, auf der ersten Seite, was so die Inhalte heute werden sein, da sieht man es jetzt nicht so detailliert, aber für die, die ein bisschen wissen was wird laufen, das sehen da dort. Und jetzt möchte ich mit einer Frage starten, die ich dir stelle. Ich hoffe, du hast dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du mal mit deinem Leben willst bewirken. Die einen sind vielleicht schon näher dran, dass sie denken, ja, was ist, wenn ich dann mal nicht mehr bin? Die anderen haben sich vielleicht noch nicht so viel über das Gedanken gemacht. Aber was wird es sein, wenn du vielleicht mal nicht mehr bist? Wenn Gott dich zu sich ruft? Was wird dann auf der Erde bleiben? Und ganz ehrlich, vielen von uns wird man nach vielleicht 10, 15, 20 Jahren niemand mehr genau wissen, wer ist eigentlich der gewesen. Ich glaube, dass niemand von uns, vielleicht auch schon, aber ich glaube, der Großteil von uns wird nie irgendwie mega berühmt sein, dass man denkt, boah, der ist in den Geschichtsbüchern eingegangen, dann müssen alle Schweizer Schüler nachher von ihm reden. Nein. Aber ich glaube, wir haben die Chance, wenn wir das Prägen von anderen Menschen bewusst wahrnehmen, dass wir in die Geschichte rein können, andere prägen, die wiederum vielleicht andere prägen, und dass es einen ganz grossen Kreis darf ziehen. Und in dem Sinn ist das etwas, man sagt so Multiplikatives. Mein Einflussbereich mag vielleicht klein sein, aber wenn ich in dem kleinen Einflussbereich, den ich habe, anfange Menschen prägen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, was Gott mich schon geformt hat, dann habe ich eine Chance, um ganz viel zu bewirken, wo ich selber gar keinen Einfluss mehr habe nachher. Und in dem Sinn, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was möchte ich mit meinem Leben bewirken? Lebe ich im Bewusstsein, andere zu prägen? Darum habe ich euch den Stempel auf den Platz gelegt. Bist du dir bewusst, dass du eigentlich ein Stempel Gottes bist? Dass du von Gott gemacht bist, um für andere Menschen ein Segen zu sein? Um anderen Menschen das weiterzugeben, was Gott dir geschenkt hat? Wir werden uns zu dem Bild vom Stempel immer wieder mal befassen in diesen 2 Stunden. Also nicht heute 2 Stunden. Und ich möchte das einfach mal mitgeben, dass das Stempel, das du da bekommen hast, vielleicht gefällt das Gesicht nicht, du kannst ihn draussen tauschen, es hat noch andere im Körbchen. Aber Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt, mit dem du andere darfst prägen. Mehr zu dem, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Mentoring. Kommt das in der Bibel vor? Vielleicht nicht auf die Art, wie man vielleicht denkt, in dem Sinn, dass der Name gebraucht wird. Der Begriff ist in der Bibel nie auf die Art. Aber wir sehen ganz viele Beispiele von Leuten, die andere nachgenommen haben. Und wir haben leider nicht die Zeit, um jetzt alle zu vertiefen. Ich möchte gerade 2 besonders jetzt kurz hervorpicken. Der eine ist der Josua und der Mose. Der Josua, der ist ein ganz begabter Mann gewesen, aber er kommt eigentlich für 40 Jahre lang nicht gross vor. Er wird da und dort mal erwähnt, aber grundsätzlich ist der Josua für 40 Jahre lang der Diener von Mose gewesen. Also er ist 40 Jahre lang im Schatten von Mose gestanden und ist mit ihm unterwegs gewesen. Und am Schluss von seinem Leben, vom Leben von Mose, kommt der Josua den Auftrag über, den der Mose nie hätte ausführen durfte. Also der Josua hat das machen, was der Mose nie hätte machen durfte, weil Gott gesagt hat, du kommst nicht ins Land Kanaan. Aber der Josua hat den Auftrag dann von Gott bekommen. Und da sehen wir einen Mann, der von Mose geprägt wurde und wo das dann die Zeit gekommen ist, dass er das Volk Israel übernehmen musste. Haben wir einen Mann Gottes, der angestanden ist und durch den Einfluss, die Prägung, die der Mose ihm hätte geben können, die Aufgabe wahrscheinlich sogar besser ausführen als der Mose selber. Der Mose hat den Josua geprägt, aber der Josua hat schlussendlich das Größere ausführen. Und ich finde das mega cool. Wenn Gott mich brauchen darf, um andere zu prägen, die vielleicht dann viel Größeres machen als ich. Es soll ja nicht darum gehen, dass wir uns selber verwirklichen, obwohl es die Welt uns heute sagt. Es ist genial, wenn ich darf sagen, hey, ich habe dort einen Einfluss gehabt in dem Leben von dieser Person, die Grosses gemacht hat. Und es muss auch nicht immer nur um Grosses gehen, aber ich wollte einfach zeigen, ganz häufig ist der Mentor nicht unbedingt der, der gross rauskommt oder der gross auffällt. Der Mose ist ein Diener Gottes und er wird als solcher bezeichnet. Aber er hat nicht den Josua, weil er so ein grosser Diener Gottes war, dass er gesagt hat, Josua, du bist jetzt mein Diener. Ich weiß nicht, ob euch die Stelle aufgefallen ist, schon mal, mir ist erst jetzt beim Vorbereiten aufgefallen. Es gibt eine Stelle, wo steht, dass der Mose direkt mit Gott geredet hat. Und es hat noch kein Mann, der so geredet hat. Und dann ist er zurückgegangen und die Leute haben ihn fast nicht mehr anschauen können. Und da gibt es einen Nebensatz. Aber der Josua war immer im Zelt vom Herrn. Er durfte nicht ins Allerheiligste, aber er war draußen. Obwohl der Josua der Diener von Mose war, hat der Mose ihn so geprägt, dass er in die Abhängigkeit gelebt hat von Gott. Und am Ende von seinem Leben, wo der Josua schon am Abdanken ist und er dem Volk Israel sagt, hey, jetzt haben wir das ganze Land erobert, ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr Gott nachfolgen oder nicht. Sagt der Josua, ich aber und mein Haus werden Gott nachfolgen. Und da hören wir immer noch an Mose, der den Mann ganz stark geprägt hat. Mose hat den Josua geprägt, dass aus einem Diener von Mose ein Diener Gottes geworden ist. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn wir Menschen prägen dürfen, die in unserem Einflussbereich sein dürfen, wenn sie nachher im Stück wachsen dürfen, in ihrer Beziehung, in ihrem Unterwegssein mit Gott. Es gibt noch andere Beispiele wie Elia und Elisa. Auch da ganz kurz, nachdem der Elia gegangen ist, in den Himmel gefahren ist, ist sein Dienst weitergegangen. Der Elia war nicht mehr gewesen, der ist irgendwann von Gott abgeholt worden, das ist auch unüblich, sage ich jetzt mal. Aber nachdem der Elia gegangen ist, ist es immer noch ein Prophet da gewesen, der zu den Menschen geredet hat. Er hat auch ganz bewusst ihn angezogen und hat ihn dafür prägen und hat nachher über sein Lebensende eigentlich einen Einfluss haben durch den anderen, den er geprägt hat. Das ist übrigens nicht immer der Fall gewesen im Alten Testament. Wenn ihr mal die Könige, Samuel, Chroniken durchlesen, ist noch interessant, dass immer wieder nach einem ganz guten König ein ganz schlechter gekommen ist. Und dann habe ich mich gefragt, haben da die Väter, die König, versagt im Prägen von ihren Söhnen? Selbst ein David, selbst ein Salomo, wo dann nachher auch ja, ein grosser, weiser Mann war, aber nachher ist ein Sohn gekommen, der Rehabam. Was war da gewesen? Also ich glaube, da ist ganz ein zentraler Punkt, dass wir uns in die nächste Generation, in andere Menschen investieren, um zu prägen. Weil wenn man das vernachlässigt, sind wir auf einmal mitverantwortlich, was auch denn da daraus entsteht. Und jetzt komme ich zu einem letzten Beispiel, das ich mega genial finde. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal mit dem Barnabas auseinandergesetzt hat. Markus und Paulus, die kennen wir, oder? Aber der Barnabas, über den sagt die Bibel nicht viel. Es ist kein einziges Wort von dem irgendwo in der Bibel erfasst, das er geschrieben hat. Man weiß nicht viel von ihm, ein paar Sachen werden gesagt. Aber etwas sehen wir, der Barnabas war der, wo der Paulus an die Hand genommen hat am Anfang. Das ist mir auch letztens so richtig aufgegangen. Ich merkte, hey, mega krass. Der Paulus, wir wissen ja, wie er sich bekehrt hat. Es war eine mega krasse Sache, als er auf Damaskus ist. Hey, ist Gott ihm begegnet, hat ihm gesagt, ich werde dich zu den Heiden schicken. Ich will, dass du mein Bote bist. Denn der Paulus ist in Damaskus angekommen. Nach 3 Tagen hat er die Sicht wieder bekommen und hat gerade angefangen zu predigen. Und was wollten die Juden machen? Ihn gerade umbringen. So wie er vorher die anderen wollte umbringen. Er musste fliehen, hat sich zurückgezogen. Wir lesen im Galater, dass er in Arabien war. Und ist später wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Aber da ist 3 Jahre ist nichts gross passiert. Der Paulus war irgendwo, wir wissen es nicht ganz genau. Und dann nach 3 Jahren ist er auf Jerusalem gegangen, um den Petrus kennenzulernen. Und es war dann nicht so, dass sich alle gefreut haben, dass der Paulus jetzt kommt. Weil die haben noch klar in Erinnerung gehabt, wenn es schon 3 Jahre her ist, hey, der hat uns umbringen, der hat uns in den Knast tun. Und da sehen wir eine Bibelstelle, die ich ganz krass finde, Barnabas, aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln. Der Barnabas hat den Paulus an der Hand genommen und hat ihn zu den Aposteln geführt, zu den Christen, und hat ihnen erzählt, wie der Paulus Gott wirklich begegnet ist. Es braucht Menschen, die andere an der Hand nehmen, wenn sie am Rand stehen, wenn sie vielleicht noch nicht so weit sind, auch mit Jesus. Und das hat der Barnabas da mit Paulus gemacht. Später ist noch interessant, wird der Barnabas nach Antiochien geschickt. Dort hat es ganz viele Christen wegen der Verfolgung und hat eine riesige Kirche dann entstanden. Und hat der Apostel gesagt, hey Barnabas, du gehst auf Antiochien, du tust die neue Kirche dort, oder die neue Gemeinde dort leiten. Und was macht der Barnabas? Barnabas aber zog nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Aus irgendeinem Grund hat sich der Saulus, der hat noch Saulus geheißen in der Zeit, in Tarsus verzogen, das war seine Heimatstadt gewesen. Und da haben wir einen Barnabas, der ihn holt. Und dann arbeiten sie ein Jahr lang zusammen. Also der Paulus hat beim Barnabas ist eigentlich in die Lehre gegangen. Obwohl er schon ganz einen gescheiten Kopf ist, ganz viel gewusst hat. Aber was es heisst, das hat er beim Barnabas gelehrt. Und ich habe mich die rhetorische Frage gestellt, die wir müssen jetzt auch nicht beantworten, aber was wäre gewesen, wenn ein Barnabas den Paulus nicht so nahe genommen hätte? Logisch, Gott hätte andere Leute können schicken. Aber es hat jemanden gebraucht, der Paulus an der Hand genommen hat. Und übrigens, wo dann sie auf die erste Missionsreise aufbrechen. Das ist eigentlich falsch, wenn man sagt, die erste Missionsreise von Paulus. Es ist die erste Missionsreise von Barnabas gewesen. Der Barnabas wird am Anfang dort immer zuerst erwähnt. Und das ist im Neuen Testament, in der Bibel noch häufig so, der, der wichtiger ist oder der, der leider wird zuerst erwähnt. Und das ist immer konsequent Barnabas und Paul und Saulus. Erst nach einer Weile wechselt das plötzlich, wird aus dem Saulus ein Paulus und dann scheint er das Kommando übernommen zu haben. Da ist dann der, der begleitet worden ist, sein Mentor über den Kopf gewachsen. Doch schön. Wenn der, der mich begleitet, sogar einen Schritt mehr gehen kann als mir selber. Aber der Barnabas selber, ein Nobody, sag ich jetzt mal, der ist nicht gross erfasst in der Geschichte. Der hat eine grosse Wirkung gehabt, durchaus in dieser Zeit, hat sich mega eingesetzt. Aber der hat kein Buch von der Bibel geschrieben. Genauso hat sich der Barnabas in den Markus investiert. Da hat er sogar mit dem Paulus gestritten. Weil der Paulus gefunden hat, der hat uns verloren bei unserer ersten Reise, der Schlabi, den wir nicht dabei haben. Der Barnabas hat gefunden, nein. Und sie haben sich getrennt. Sie haben verschiedene Sichten gehabt, von wie man Leute nachziehen soll. Und am Schluss sehen wir den Paulus, der am Ende oder gegen Ende von seinem Leben im Gefängnis schreibt, hey, schick mal bitte Markus zu mir. Ich brauche ihn und er soll gerade noch meine Jacke mitbringen. Also der Markus ist am Schluss beim engen Kreis von Paulus dabei. Und so viel man vermutet, hat er das Evangelium geschrieben, das nach seinem Namen geht. Und da sehen wir wieder, einfach ein Mensch, der sich darin investiert hat, andere zu prägen. Und wie das Kreise gezogen hat. Und es hat weitere Kreise gezogen. Der Paulus hat nachher den Timotheus geprägt. Ihn nennt er seinen Sohn. Obwohl der Timotheus nicht nur von Paulus geprägt wurde, sondern von seiner Mutter und Großmutter. Aber immer wieder sieht man auch im ganzen Neuen Testament und auch im Alten, wie wichtig Menschen gewesen sind, die sich in andere investiert haben. Die mit ihnen einen Weg gegangen sind. Jetzt ist die Frage, bevor wir weitergehen, so ein bisschen, genau, das hat Paulus noch gesagt, das überspringe ich jetzt. Was ist Mentoring? Weil es ist vielleicht noch ein schwierig, wenn ich die ganze Zeit von Mentoring rede und niemand so recht oder nicht so klar ist, was das ist. Mentoring kommt ursprünglich aus dem Griechischen, sogar aus der griechischen Mythologie. Dort erzählt, das ist beim Homer in seiner Geschichte, da ist ein König weggereist und dann hat er seinen Sohn in der Obhut von einem anderen gelassen. Und der hat Mentor geheißen. Und aus dem heraus kommt das. Also der Mentor hat dann mega gut für den geschaut, hat sich um ihn gekümmert, hat ihn positiv geprägt, hat geschaut, dass das Ganze vorwärts gegangen ist. Und aus dem heraus ist der Begriff Mentoring entstanden. In dem Sinn steht auch der Mentor, der andere hat übrigens Telemachos geheißen, ist ein cooler Name, für einen älteren, klugen, wohlwollenden Berater von einem jungen Menschen. Das war so Mentor ursprünglich. Und jetzt, wie würde man sonst Mentor definieren? Ein Tobias Feix, von dem übrigens auch das Heftlich und ich einiges auch für die Schule entnommen habe, sagt da, Mentoring ist eine freiwillige und persönliche 1-zu-1-Beziehung, die sich je nach beteiligten Personen entwickelt. Und dann, je nachdem, wie das Setting ist, ist das ganz anders. Man macht zusammen ab, wie das, die Beziehung soll gestaltet werden. Aber das Grundsatz ist, dass zwei Menschen miteinander unterwegs sind und eine persönliche Beziehung pflegen. Ich würde es so ein bisschen anders auch noch sagen. Mentoring ist, dass wir Menschen begleiten, um sie ihrem Wachstum, sowohl im Persönlichen, im Charakter, wie auch im Glauben, zu fördern, zu unterstützen. Es geht um Unterstützung, wo für mich voll in das hineinspielt, was Römer 12, 2 steht. Ich weiß nicht, ob ihr das auswendig könnt, aber das ist ein mega wichtiger Vers, wo der Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Also wir sollen lernen, in einer anderen Weise zu denken und uns verändern lassen. Und um das Ganze zu unterstützen, ist es mega genial, wenn man dafür jemanden haben, der auf unserer Seite steht und das mit uns macht. Uns da herausfordert, uns anspornt, uns auf Sachen hinweist, die wir vielleicht nicht so gerade gesehen haben. Das ist Mentoring. Zwei Menschen, die zusammen unterwegs sind, wo der eine, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, der ein bisschen länger vielleicht auf dem Weg ist, gerade mit Jesus, sich in einen anderen investiert, um ihnen Glauben anzuspornen. Was ist der Unterschied von Coaching, Mentoring, Seelsorge, ein anderer Begriff, den ich jetzt nicht aufgreife, das wollte ich ganz kurz da erwähnen. Ihr könnt das im Anhang 1 nachher anschauen, die Heime. Ich will jetzt das nicht vertiefen. Aber Mentoring steht so zwischen Coaching und Seelsorge. Was ist das? Und das könnt ihr jetzt nicht lesen, aber das ist auf eurem Papier drauf. Coaching ist grundsätzlich, würde ich sagen, eine Unterstützung, wo man jemandem mit Schwerpunkt im fachlichen oder organisatorischen Bereich gibt. Es ist ein bisschen mehr distanziert. Alle drei sind übrigens, haben mit begleitet zu tun. Es werden Menschen begleitet. Beim Coaching geht es mehr so ein bisschen aus der Distanz, wie ein Trainer vom Fußball, der so am Rand steht und den Leuten etwas zuruft, was sie machen sollen. Ob sie es dann machen, entscheiden sie selber. Das ist Coaching, kurz gesagt. Und dann ist Seelsorge. Auch da geht es, dass man etwas verändern will, dass etwas heilen soll vielleicht auch. Und da ist der Fokus mehr so ein bisschen im Bereich Probleme, Krisen, Sachen, die man gerade bewältigt, wo jemand über eine limitierte Zeit mit jemandem auch da einen Weg geht. Mentoring ist so ein bisschen zwischendrin. Es hat so etwas vom Coaching, so etwas auch von Seelsorge. Es geht dort um Veränderung im Persönlichen. Es soll Wachstum gefördert werden. Es geht um Entwicklung im Fachbereich, Sozialkompetenz oder auch in der Personalkompetenz. Also schlussendlich auch im Glauben. Natürlich. Und so ist das irgendwo so zwischendrin. Und es ist gut, dass wir wissen, dass es nicht das Gleiche ist. Also jemand, der etwas hat, wo noch mega muss aufarbeiten muss, der noch mega am Kämpfen ist, da ist Mentoring das Falsche. Der braucht eh noch Seelsorge. Und Seelsorge ist aber auch nicht etwas, wo denkt, ist einfach über längere Zeit. Das Ziel von Seelsorge sollte auch sein, dass ein Mensch heilen kann, dass er das überwinden kann. Jemand, der im Beruf begleitet werden muss, der braucht keinen Mentor, der ihm noch schaut, wie es ihm persönlich geht. Der braucht einen Coach, das ist mehr distanziert. Oder? Und das Mentoring ist persönlicher, aber nicht grundsätzlich oder überhaupt nicht problemorientiert. Bin ich ein bisschen schnell gewesen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, Mentoring ist nicht, dass die andere Person ein Problem hat. Die Person ist grundsätzlich gut unterwegs, sie will einfach unterstützt werden, begleitet werden im Wachsen. Es ist ein gesundes Pflänzchen, sage ich jetzt mal grundsätzlich, wo dankbar und froh ist, wenn es vielleicht der echt Dünger bekommt, begossen wird und in dem unterstützt wird, dass es gesund weiterwachsen darf. Natürlich, und ich glaube, das gehört zum Leben, wird auch in einem Mentoring-Prozess werden Probleme auftauchen. Jeder Mensch hat Probleme und Krisen. Und die gehören ja zum Alltag. Und das meine ich jetzt nicht. Und da wird sicher als Mentoring eine gute Hilfe, um gewisse Sachen zusammen anzuschauen, zusammen zu bewältigen. Aber so grundsätzlich geht es nicht um ein Problem, das wir im Mentoring anschauen. Und in dem Sinne ist ja ganz wichtig, wie schaue ich die Person an, die ich begleite. Es sollte nie ein Problemfall sein. Nie so ein bisschen, ah, der hat es einfach nicht im Griff, dann muss man es einfach noch richtig sagen und dann kommt es. Nein, es ist vielleicht eine Person, die noch nicht an dem Punkt ist, wo ich bin, weil sie noch jünger ist oder weil sie noch weniger lange mit Gott unterwegs ist. Aber grundsätzlich wollte ich, dass mir Menschen, die mir begleiten, die im Mentoring sind, als beschenkt, als geliebt von Gott sehen. So wie es der Psalm 139 beschreibt, wo er sagt, dass wir einfach wunderbar geschaffen sind. Und in dem Sinne, dass wir auch sehen, hey, der Mensch hat grundsätzlich von Gott ganz viel in sich hineingelegt bekommen, um seinen Weg, persönlich, aber auch mit Gott zu gehen. Was einfach wertvoll ist, dass ich ihm Unterstützung bieten kann. Aber es ist nicht grundsätzlich, dass er völlig von mir abhängig sein sollte und ich ihn auch schlussendlich vielleicht sogar versuche, in meine Abhängigkeit zu führen. Jemand hat mal gesagt, Mentoring ist eigentlich ein Gespräch unter Experten. Der Mentee, wie man so sagt, der begleitet wird, der ist Experte von seinem Leben und auch von seiner persönlichen Beziehung zu Gott. Er ist dort dran, es ist sein Leben, ich kann nicht voll reinschauen. Und der Mentor ist Experte im Bereich von Beratung und auch in dem Sinn, dass er mehr Erfahrung hat und darf Sachen reingeben. Und jetzt ist die Frage, ja gut, es klingt schön und gut das Ganze, wir sehen jetzt, dass in der Bibel Leute gegeben hat, die andere begleitet haben. Aber wie tun wir das in der Bibel sonst einordnen? Ist das überhaupt ein Auftrag, den wir haben? Ich möchte kurz sagen, ja. Und werde jetzt auch noch kurz mit euch anschauen, warum ich das so sehe. Wo Jesus gegangen ist, hat er uns einen bekannten Vers, und ihr staunt vielleicht, das ist immer wieder bekannt, was wir jetzt heute hören, hat er eine ganz bekannte Aussage gemacht für uns. Er hat seinen Jüngern gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Und dann sagt er ihnen verschiedene Sachen. Er soll sie taufen und dann soll er sie lehren, alles zu machen, was ich euch geboten habe. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und ich glaube, da haben wir manchmal eine Einseitigkeit, dass wir als Christen ganz häufig das Jüngermachen aufs Evangelisieren beschränken. Und natürlich ist das unser Auftrag, dass wir Menschen in die Nachfolge rufen. Jesus hat ja auch gesagt, auch im Apostelgeschichte 1,8, das ist der andere Aussendungsbefehl, dass wir Kraft werden bekommen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Das hat der Jünger gesagt. Und sie werden seine Zeugen sein. Also wir sind durchaus alle gerufen, um Zeugen sein für Jesus. Aber was ist, wenn jetzt eine Person, die durch mein Zeugen sein oder das Zeugen sein von jemand anderem, vielleicht in der Gemeinde bekehrt hat, was ist mit dieser Person, wenn sie zu Jesus kommt? Es geht dann erst richtig los. Es ist erst der Anfang. Weil dann in dem Moment, wo die Person Gott kennengelernt hat, ihr sein Leben übergeben hat und den Heiligen Geist bekommen hat, hat die Person das ewige Leben. Und startet jetzt in den Prozess hinein, wo Gott sagt, wir sollen dem Bild von Jesus immer ähnlicher werden. Wir haben gerade die Serie bei uns, Leben in der Freiheit. Wo Jesus gesagt hat, ich bekomme euch das Leben im Überfluss zu geben. Um das geht es. Wenn ein Mensch Jesus kennengelernt hat, will Gott den Menschen in das Leben im Überfluss hineinführen. Und das braucht einen Veränderungsprozess, das braucht Zeit. Und dazu ruft Gott uns auf, Menschen zu begleiten, Jünger zu Jünger zu machen und sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, was Jesus uns gesagt hat. Jesus hat nicht gesagt, lehren sie alles zu wissen, was ich euch gesagt habe. Weil dann würde das Lehren Frontalunterricht für alles lange. Nein, Jesus hat gesagt, lehren sie alles zu bewahren. Christ sein hat nichts mit Uni zu tun. Wir müssen uns nicht Wissen aneignen. Was wir lernen müssen, ist im Alltag, in der Nachfolge zu leben, mit Gott unterwegs zu sein. Und dazu brauchen wir Christen, wir Menschen, andere, die uns auch anspornen. Jeder von uns auch. Menschen, die uns da auf dem Weg helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich finde es ganz spannend, die Bibel tut immer wieder erwähnen, so, es wird immer wieder ganz praktisch, wo sie sagt, um was es eigentlich gemeint ist mit der Veränderung. Und sagt Paulus zum Beispiel im Galater 5,22, die Frucht vom Geist ist, das kennen wir, vielleicht nicht auswendig, ich kann es auch nicht auswendig, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das ist übrigens eine Frucht, eine mega Tönderfrucht. Und nicht irgendwie ein paar Früchte, die sich die eine oder andere auswählen kann. Und wie kommt man jetzt zu dem? Also wenn jemand von euch das ganze Paket schon voll im Griff hat, der wird dann zum Supermentor bei uns in der Gemeinde. Also da sind wir alle noch irgendwo dran auf dem Weg. Was ich ganz spannend finde, Liebe zum Beispiel, Freude, Freundlichkeit, wo wird das Ganze geübt? In Beziehungen. Also die Bibel ist nie so, es geht darum, dass ihr eure Geistlichkeit erhebt und irgendwie in eurem Zimmerli hockt und so anfangen zu schweben. Nein, es geht um Sachen, die wir im Alltag leben können und können üben. Es geht um unseren Charakter. Es geht um unser Wesen. Das soll Gott widerspiegeln. Und das passiert, indem wir in Beziehungen mit anderen Menschen unterwegs sind. Dort werden wir zurechtgewiesen, dort werden wir herausgefordert, weil wir merken, wir sind noch nicht so weit. Aber dort werden wir auch ermutigt und erfahren Korrektur und können weitergehen und ein Stück näher dem kommen, wo Gott für uns vorgesehen hat. Wo braucht es Mentoring in der Gemeinde? Wo ist das zu orten? Wo können wir das einordnen? Und wir haben das Dokument. Ich habe jetzt einen Abschnitt bei euch im Anhang rein, das könnt ihr dann auch die Heiden lesen, das müsst ihr jetzt nicht anschauen, auf Seite 2, wo der Stefan auf eine mega gute Art die Strategie, die wir als Gemeinde verfolgen, darstellt. Das ist das, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die verschiedenen Gs, die wir haben, und das P, also wo man sagt, hey, zum einen ist bei jedem Verantwortung gegeben für seine persönliche Zeit mit Gott. Jeder soll ist gefordert, auch da zu schauen, dass er in der Gemeinde Gott eingebettet ist, dass er Zeit mit Gott verbringt. Das ist auf jedem seine Verantwortung, das können wir den Leuten nicht abnehmen. Aber dann hat unsere Gemeinde auch noch ganz viel anders. Wir haben Gemeinschaft im grossen Rahmen, in grossen Gruppen. Und da sind unter anderem unser Gottesdienst, unsere Gebetsstunden. Das sind so die zwei grossen Anlässe, die einen können noch viel grösser werden, die uns mega am Herzen liegen. Wo wir zusammen können unterwegs sein können, wo wir nicht nur das Wort Gottes hören, sondern auch Gemeinschaft können erleben, wo Ermahnung, Ermutigung auch nach dem Gottesdienst passieren kann. Darum ist die Kaffeezeit nach dem Gottesdienst genauso wichtig, aus meiner Sicht, wie der Gottesdienst selber. Dann gibt es aber auch noch, genau die sollen beitragen, dass wir auf dem Weg mit Jesus weiterkommen. Ich bin total überzeugt übrigens, dass es aus Sicht der Bibel gar nicht denkbar war und überhaupt nicht denkbar ist, dass ein Mensch außerhalb von einer Gemeinde für sich, oder ein Christ außerhalb von der Gemeinde für sich selber unterwegs ist. Wir brauchen andere, die uns auf dem Weg mit Jesus warm halten wie ein Scheitli. Und dann haben wir noch engere Kreise, kleinere Gruppen. Und da sind Gruppen wie vielleicht unsere Teams, unsere verschiedenen Angebote, wo wir Kinder, Jugendarbeit, Erwachsenenarbeit haben, wo wir uns reingeben können, aber wo wir auch empfangen können. Genauso haben wir aber auch unsere Hauskreise, unsere Kleingruppen in den Jugendbereich, CP, wo wir in einem kleineren Rahmen mit anderen Menschen unterwegs sein können. Wo wir schon viel mehr Vertrauen haben, wo die Beziehungen tiefer sind und wo wir können, vielleicht auch über Sachen austauschen, wo wir jetzt nicht mit jedem, wo wir nach einem kleinen Kaffee reden, gerade auch austauschen. Und das ist okay. Und in diesem Rahmen der kleinen Gruppe ist auch das Mentoring. Und das ist dann noch kleiner. Das ist eine Gruppe von jemand und mir. Und der andere, das Einzige, was ihn anders macht, ist auch ein Christ, hat auch Gott lieb, ist auch in der Veränderung, hat vielleicht auch einen Mentor. Aber was er hat, ist, dass er schon ein bisschen weiter ist als ich. Und mir, und vielleicht auch schon älter ist, auch von der Reife her sonst. Und er wird durchaus in meiner Situation einfach einen anderen Blick hineingeben und mit mir unterwegs sein. Zudem kann man vielleicht noch erwähnen, Zweierschaft. Das ist dann, wenn zwei Menschen, die in der gleichen Lebenssituation sind, zusammen unterwegs sind. Das ist ein bisschen anders. Aber grundsätzlich geht es auch dort, dass wir gegenseitig anspornen. Was soll das alles bringen? Das geht nicht darum, dass wir uns schön mit uns selber haben. Darum habe ich jetzt auch viele nach außen gemacht. All das soll dazu beitragen, dass wir Ausstrahlung nach außen haben. Nicht als Einzelne nur, sondern als ganze Gemeinde. Es soll letztendlich dazu beitragen, dass durch die Ausstrahlung noch mehr Menschen das Evangelium hören, unser Zeugen sie wahrnehmen und zu Gott kommen. Es geht nie um einen Selbstzweck. Auch Mentoring geht es nicht darum, dass ich jetzt einfach ein bisschen erhaben noch daherkomme. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo mich weiterentwickeln kann und allen anderen besser die Meinung sagen kann. Nein, es geht darum, dass wir mehr in das hinein wachsen können, um erst Gott, Jesus ähnlicher zu werden und schlussendlich, dass wir als Gottes Zeug auf der Erde können noch mehr strahlen als Gottes Lichter. Und jetzt ist vielleicht so ein bisschen, genau, darum habe ich auch das Bild da gezeigt oder gebracht im Flyer. Das sind so ineinander verschachtelte Schächtelis. Und das ist für mich so ein bisschen das Bild von Gemeinde. Es ist so, wir müssen nicht mit allen tiefe Beziehungen haben zum Beispiel. Aber ich glaube, so gut, wenn wir alle irgendwo gut verlinkt sind und Leute haben, wo wir wissen, da bin ich gut eingebettet. Und da ist etwas Geniales, was Gott uns geschenkt hat in der Gemeinde, dass wir so zusammen dürfen unterwegs sein und zusammen ein Ganzes bilden. Was brauchst du, um jemanden zu begleiten? Vielleicht hat es mehr als einer da drin, der denkt, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich kann. Und es kann durchaus sein, dass du in einer Lebenssituation bist, wo es vielleicht für dich nicht dran ist, dass du ein Mentor bist. Vielleicht ist für dich eher dran, dass du nach dem Kurs auch merkst, hey, ich brauche unbedingt zuerst mal jemanden, der mich begleitet. Auch das soll, wie gesagt, nicht dazu dienen, dass du immer einfach begleitet wirst, sondern soll irgendwann mal dazu führen, dass du wieder andere darfst begleiten. Aber so rein grundsätzlich braucht es keine besondere Begabung und es braucht auch keine besondere Qualifikation, um ein Mentor zu sein, um andere zu begleiten. Was es braucht, was ich ein paar Mal erwähnt habe, dass du vielleicht die Person, die du begleitest, ein Stück voraus bist. Dass du auch dort einfach kannst, etwas reingeben kannst. Sonst ist es eher eine Zweierschaft, was durchaus auch sehr gut ist, auch ergänzend. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Person, die Mentoring macht, ein Herz für Menschen hat. Dass wir das Herz von Gott haben, das für die Menschen brennt, wo Menschen liebt und wo, dass die Menschen verändert werden, dass sie in dieser Freiheit leben dürfen, die Gott ihnen geben will. Und jetzt wirst du vielleicht denken, gut, Dani, aber ich bin ja selber noch nicht in allem frei. Ich habe selber noch meine Knörz. Und die haben wir doch alle. Und das ist wichtig. Es geht nicht darum, dass ich perfekt sein muss, um jemanden zu begleiten. Was zentral ist, dass ich auch in dem Prozess erlebe, dass Gott mich verändern darf. Und wenn ich in dem Prozess bin, kann ich selbst mit allen Imperfektionen, die ich habe, kann ich mit dem, was von Gott mir gegeben hat, andere Menschen auch prägen. Darum ist es auch wichtig, dass wir uns als Mentoren oder als Menschen, solche, die andere begleiten, immer auch als Lernende sehen. Also Menschen mit einem Klugscheißer-Syndrom, sage ich jetzt mal, sind da am falschen Ort. Und das klingt jetzt ein bisschen böse vielleicht. Aber der Mentor ist nicht der, der einfach alles weiss auch. Das ist nicht der, der den anderen zutextet. Das werden wir das nächste Mal noch ein bisschen anschauen. Es gibt so Fallen, wo man reingehen kann. Nein, der Mentor ist primär der, der einfach mal da ist und parat ist, mit dem anderen unterwegs zu sein. Und ein zentraler Punkt ist, dass die Person Zeit hat oder parat ist, sich Zeit zu nehmen. Irgendjemand hat mal gesagt, in der heutigen Zeit tut man Liebe folgendermaßen buchstabieren. Z-E-I-T. Zeit. Zeit ist etwas, was man heute nicht mehr hat. Wo wir nicht mehr bereit sind, auch zu investieren. Gerade in andere Menschen. Wir sind so sehr mit uns beschäftigt, mit unserer Arbeit, mit unseren Hobbys und weiss nicht was. Und haben eigentlich keine Zeit. Und darum ist das eigentlich fast wichtiger als irgendwelche Begabungen, die du vielleicht hast. Dass du bereit bist, zu sagen, doch, ich will mich investieren. Weil ich kann nicht jemandem sagen, ich gehe mit dir einen Weg. Ich habe keine Zeit. Ich will mit dir eine 5-Stunden-Wanderung machen, aber ich habe 10 Minuten Zeit. Es geht nicht. Oder? Was auch braucht, ist natürlich Vertrauen. Das ist irgendwie logisch für eine Beziehung, denke ich. Aber Vertrauen können wir nicht einfach einfordern. Das braucht auch wieder Zeit. Also wir können nicht einfach sagen, so, Junge oder Mädchen oder was auch immer, jetzt starte ich mit dir und ich habe gerade noch ein paar Sachen aufgefallen und die wollte ich dir jetzt gerade mal sagen, das und das und das und das und ich habe überhaupt noch kein Vertrauen zu dieser Person. Vertrauen muss aufgebaut werden. Und das entsteht Stück für Stück in einer Beziehung. Aber es ist extrem wichtig, wenn wir wollen, dass sich die andere Person wirklich öffnet und dass der Rahmen da gegeben ist, dass sie sich auch wirklich reingeben in die ganze Beziehung. Und dann geht es einfach ums gemeinsam unterwegs sein. Und das ist wirklich, finde ich, cool, das Bild vom Weg. Man läuft zusammen, so wie das Bild, das ich am Anfang gezeigt habe. Man geht einfach zusammen einen Weg. Und wenn jetzt du mit jemandem auf einer Wanderung bist, hast du nicht immer den Krampf, dass du denkst, hey, ich muss dem jetzt immer etwas kommentieren und immer etwas sagen. Nein, man ist zusammen unterwegs. Und dann gibt es mal etwas, wo man merkt, hey, Junge, du laufst, warum bist du jetzt da reingelaufen? Dann kann man vielleicht etwas sagen. Oder kommt wieder eine Frage. Es ist ein Gehen und ein Nehmen, aber es geht prinzipiell, dass wir zusammen unterwegs sind. Es geht nicht um eine Schule, dass ich den anderen jedes Mal eine Stunde vorbereiten und dem dazu texten. Nein. Wir sind zusammen unterwegs, leben Beziehung. Und was heisst das? Wir reden miteinander, mit ihnen austauschen, mit ihnen Einblick geben in unser Leben. Der Mentor hat eigentlich so die Aufgabe von der Vermittlung. Dass er freisetzt, dass er schaut, was hat auch der andere für Gaben. Aber nicht primär, dass er die Verantwortung hat, dass wie sich der andere muss entwickeln. Wir müssen gar niemanden entwickeln. Das bin ich jetzt, habe ich auch voll einmal gelernt mit unserer Tochter, wo man in der Literatur liest, man muss nichts machen, damit die lernt zu laufen, die bringt das selber an. Ich muss einfach schauen, dass ich nicht so fest auf den Kopf gehe, dass ich es am Schluss nicht mehr kann. Oder? Also ich muss mit ihr unterwegs sein. Aber unsere Tochter ist Schritt für Schritt selber am Entwickeln. Wir staunen selber, wie schnell sie das Zeug anbringt. Aber doch braucht sie uns, was sie begleitet. Weil allein packt sie es nicht. Aber Gott hat in sie ganz viel hineingelegt, wo ich als begleitende Person einfach muss dabei sein, manchmal vielleicht in gewisse Bahnen lenken, schauen, dass sie nicht Steckdosen reinlangen und so Zeug. Aber dass sie sauber und gesund wachsen darf. Und das ist Mentoring. Und dann stellst du vielleicht die Frage, vielleicht auch nicht, aber ich stelle sie jetzt für dich. Wie finde ich, um jemanden zu begleiten? Und das ist jetzt der letzte Punkt und nachher gehen wir dann ganz praktisch in wie gestalten wir so eine Beziehung, wie starten wir so eine Mentoring-Beziehung. Aber wie findest du überhaupt so jemanden, um ihn zu begleiten? Weil plötzlich vielleicht denkst du jetzt nach dem Ding, ja, oh nein, jetzt muss ich unbedingt jemanden finden und weiss, ja, keine Ahnung. Ich finde es spannend in der Bibel und auch sonst immer wieder zu sehen, dass es, zum Beispiel Jesus, immer wieder ist es, bei Jesus, gut, er ist nicht unbedingt der Ältere, aber immer wieder ist es der Meister, der Ältere, der die Initiative ergreift und auf jemanden zugeht und sagt, hey, ich möchte mit dir im Weg gehen. Elia hat Elisa gerufen. Der Jesus hat seine Jünger gerufen, zum Teil recht zick, sagt, hey, folg mir nach, ich mache dich zum Menschenfischer, lass jetzt alles liegen, hopp, mir nach Marsch. Aber Jesus und viele andere haben die Initiative ergriffen. Und vielleicht kann es für dich dran sein, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass du Initiative ergreifst. Dann denkst du vielleicht, oh nein, ich habe keine Ahnung, wer. Hey, für was haben wir den Heiligen Geist bekommen? Bitte Gott und lass dich führen von ihm, dass er auch da dir zeigt, was dran ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass immer, das ist nicht meine Absicht, dass jetzt irgendwie alle sagen, das ist gerade sofort für mich dran. Vielleicht ist für dich selber dran, in ein Mentoring zu gehen nach dieser Schulung. Aber vielleicht ist es auch dran, dass du eine Initiative ergreifst. Und dann kann es auch sein, wenn du jetzt in deinem Umfeld schaust und niemand siehst, dass du dich auch bei mir meldest. Ich bin immer wieder auch froh für Leute, die ich vermitteln kann. Und ich habe wirklich schon Leute vermittelt, die sich nicht gekannt haben und es hat ganz gut funktioniert. Es braucht vielleicht ein bisschen Anlaufzeit, bis man sich so ein bisschen kennenlernt und dann auch sich dort wirklich eine coole Beziehung kann entwickeln. Auch da bin ich immer wieder parat für Leute, die sagen, doch, ich will, ich sehe gerade niemanden. Tun wir zusammen beten und schauen, wer können wir da vermitteln und schauen. Auch da geht es ganz fest um unser Motto als Gemeinde. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe erfahren und weitergehen. Das ist Mentoring. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir nicht beim Erfahren stehen bleiben, sondern dass wir anfangen, Gottes Liebe weiterschenken. Und ich bin total überzeugt, dass wir in dem Weiterschenken ganz viel selber bekommen. Ich habe selber auch ein bisschen beobachtet, es sind ja einige Mentoring-Beziehungen schon entstanden in den letzten Jahren in unserer Gemeinde und schon einige am Laufen da, wie auch die Leute, behaupte ich, die andere begleitet, selber ganz viel beschenkt worden sind. Wie sich teilweise auch Sichtweisen geändert haben und wie sich auch einfach die Leute durch das Gehen selber mega viel überkommen. Und das ist etwas, was ich jedem wünsche, dass der Segen von dem dürfen segnen, von dem dürfen prägen, von anderen Menschen. Und um was geht es grundsätzlich? Schlussendlich geht es um eine Freundschaftsanfrage. Dass wir, wenn wir sagen, ich will mit dir einen Weg gehen, dass wir jemandem unsere Freundschaft, unsere Zeit, unsere Beziehung anbieten. Im Facebook geht das so, indem man da Freund hinzufügen klickt und ist vielleicht ein bisschen einfach. Aber es geht darum, dass wir Menschen unsere Freundschaft, unsere Zeit anbieten und sagen, hey, ich möchte mit dir ein Stück weggehen. Ich möchte das, was Gott mich geprägt hat, dir weitergeben. Und das finde ich etwas mega Geniales. Und in dem Sinn geht es wirklich ganz einfach darum, dass wir einfach Beziehung leben. Als Mentor hilfst du zu entdecken. Als Mentor bist du gefordert, vielleicht auch an dieser Person einfach Impulse hineinzugeben. Aber es ist nicht die Idee, dass du irgendwie, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, und will ich ein paar Mal sagen, der bist du, der alle Antworten hat. Es kann sich entwickeln, wenn man nicht aufpasst, dass man zum Beispiel in ein Mentoring rein, in so eine Experte- oder Arztrolle hineinkommt. Ich, dein Mentor, bin dein Arzt und Helfer. Und dann kommt der andere als Patient zu mir und ich muss ihm die Medizin nicht Lösungen geben. Das ist nicht das Ziel vom Mentoring. Dass wir alles wissen, dass wir alle Antworten haben. Auch das werden wir nächstes Mal noch ein bisschen mehr vertiefen und auch noch ein bisschen genauer anschauen in Bezug auf unsere Rollen und wie sind wir da zusammen unterwegs, wie tun wir das Gespräch gestalten, wie tun wir mit anderen Menschen das bewusst leben, dass wir sie prägen wollen. Etwas, was ich merke, ist, wie wichtig es ist, dass wir bewusst und reflektiert das Prägen leben. Ganz häufig sind wir so unterwegs und wir sind uns nicht bewusst, dass so wie ich bin, ob bewusst oder nicht, tue ich Menschen prägen. Ob du dir bewusst bist, ob du jetzt den Stempel in der Hand hast, bist du eigentlich so unterwegs und du prägst Menschen in deinem Umfeld. Und da ist es, glaube ich, ganz schön und gut, wenn wir das auch auf eine bewusste Art und Weise machen und nicht einfach passieren lassen. Wenn wir da noch ganz viel mehr rausholen können. Und da mache ich jetzt ganz einen kleinen Exkurs in Bezug aufs Mentoring. Ich habe persönlich mal erlebt, dass ich in einem Lager war, und das haben schon viele gesehen, die bei mir, mit mir unterwegs sind. Ich war in einem Lager, Teenager-Lager, und hatte einen Leiter gehabt, der hat einfach mich die Andachten machen lassen von der Gruppe, immer. Ich habe mich nie vorbereitet gehabt, ich habe die einfach für ihn gemacht. Und noch habe ich herausgefunden, dass er das als Leiterförderung benannt hat. Er hat mich quasi angelassen, damit ich mich entwickeln kann. Und es hat durchaus wahrscheinlich etwas gebracht. Ich habe es auch gerne gemacht. Aber ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, der war einfach zu faul, um das zu machen. Und nicht einfach mich machen lassen. Und das ist keine Förderung von Menschen. Das ist einfach eine Faulheit. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn es darum geht, dass wir Menschen fördern. Jesus hat auch gesagt, wir sollen sie lernen, das zu machen, was er gesagt hat. Geht es nicht darum, dass wir sicherstellen, du weißt, was ich dir sagen will, du weißt, wie es geht. Nein, dass wir miteinander den Weg gehen. Auch da wieder miteinander unterwegs sein. Ein einfaches Modell oder Prinzip, das ist auch in dem Büchlein, das draussen ist, wo die einen schon haben, ist das da auch ein bisschen detailliert erklärt. Geht es ganz einfach darum, dass ich sage, im ersten Schritt mache ich es und du schaust zu. Dann tue ich es und du hilfst mir, wir machen es zusammen. Nachher tut es kehren, du machst und ich helfe dir. Und nachher machst du. Wir müssen vielleicht nicht immer all die Schritte durchspielen. Aber es geht darum, dass wir nicht Leute einfach sagen, jetzt machst du, weißt, wie es geht, und nachher die Scherben zusammen sammeln. Ein Weg mit einem Menschen zu gehen, heisst, dass ich bereit bin, eben Zeit zu investieren. Und nicht einfach zu sagen, du weißt, wie es geht, mach es einfach. Und das ist mir ganz ein grosses Anliegen, weil ich auch selber erlebt habe, wie das immer wieder auch vorkommt. Und es kommt in vielen Fällen ganz gut. Ist noch interessant. Wenn man die Leute einfach ins Wasser rührt. Aber nicht in allen. Und in diesen Fällen sind vielleicht Menschen, die dann nachher auch Verletzungen haben. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt von heute. Und das ist der Mentoring-Vertrag. Und jetzt ist es gut, wenn ihr bei eurem Anhang auf Seite 4 wechselt. Ihr könnt auch dort direkt Notizen machen. Die am Aufschreiben sind. Und jetzt ist es so, ich bin total überzeugt, dass es am Anfang von so einer Mentoring-Beziehung extrem hilfreich ist, wenn wir mit dem anderen abmachen, wie wir das Ganze gestalten. Es ist halt doch nicht so einfach so eine Freundschaft, die sich einfach so entwickelt, wo wir uns cool gefunden haben und abmachen und einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Entschuldigung? Anhang 3 auf Seite 4. Genau. Sondern dass wir wirklich zusammen klären, was sind deine Erwartungen, was sind meine. Weil sonst kann ganz viel Frust entstehen. Es ist wie wenn man zusammen abmacht, wir gehen auf eine Wanderung und wir machen nicht ab, wie lange geht die Wanderung, wohin gehen wir, wie viele Höhenmeter machen wir, wo wir übernachten. Und wenn man das einfach annimmt, dass der andere so denkt wie ich, und dann starten wir, der andere kommt mit den Flipflops, ich bin mit den Bergstiefeln da und der andere hat eine Hängematte dabei, obwohl es da oben keine Bäume hat. Also, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit anderen Menschen zusammen einen Weg gehen, dass wir klären, wie wir den Weg zusammen gestalten. Und gerade in so einem Mentoring ist das extrem zentral, damit auf beiden Seiten keine Frusten entstehen. Es ist ein Schutz auch für euch, dass ihr zusammen mit den anderen abmachen könnt, was wollt ihr machen. Es wirkt zwar ein bisschen mechanisch, es wirkt so ein bisschen, so ein bisschen Stier, jetzt müssen wir da quasi anhocken, aber ich glaube es Gott. Ganz einfach darum, dass man sagt, wir tun jetzt den Rahmen abstecken von dem Mentoring. Zusammen abmachen. Ich tue es nicht bestimmen. Wir tun zusammen abmachen, wie wollen wir das gestalten. Und das hilft uns, dass wir klar wissen, wie haben wir das, wie wollen wir den Weg gehen. Dass wir nachher nicht frustriert sind und von Anfang an das klar geklärt haben. Ich persönlich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, das habe ich jetzt schon ein paar Jahre so auch gemacht, tue wirklich den Vertrag durchgehen. Das muss nicht so sein. Aber die Punkte, die da drin sind, die wären gut, wenn ich die auf irgendeine Art und Weise zusammen einbauen oder besprechen. Ich tue sogar dann so machen, dass am Schluss unterschrieben wird. Dann kann ich wirklich sagen, hey, das ist jetzt unsere Abmachung, das ist etwas Spezielles. Ja? Wir gehen wirklich da einen Weg gehen, wo wir nicht einfach so hudlihui, wir gehen uns auf das verpflichten, die Beziehung da zusammen einzugehen. Aber das, auch das muss nicht sein. Das ist jeder ein bisschen anders. Ich bin jetzt sehr so ein bisschen strukturiert und schachteldenkend oder was auch immer und habe es gerne so ein bisschen geordnet. Aber wie gesagt, die Sachen, die da innen vorkommen, die sind ganz zentral. Als erstes habe ich aufgeschrieben, genau, das tue ich jetzt nicht bringen. Als erstes habe ich geschrieben, mögliche Aktivitäten im Vorfeld. Natürlich ist es am Anfang gut, dass man nicht gerade startet und schon, boah, jetzt tun wir gerade erstmal, als ich ihn gesehen und jetzt bringe ich so, Junge, Vertrag, wir tun jetzt da das anschauen. Nein. Es geht ja um Beziehung, haben wir gesagt. Und darum ist es sicher zuerst mal gut, dass man sich einfach kennenlernt. Und da gibt es ein paar Tipps, die man anschauen kann, dass man sich zum Beispiel gegenseitig erzählt, wie man Jesus kennengelernt hat, dass man sich seine Biografie erzählt. Hey, es ist so cool, ich müsste noch viel mehr machen, Menschen zu fragen, wie haben sie Jesus kennengelernt. Ich weiss, mit Annemarie habe ich vor 2 Jahren, als wir zur Taufe gelaufen sind, hast du erzählt, wie du dich bekehrt hast. Ich finde das mega spannend. Wenn man plötzlich so merkt, hey, ist wieder mal eine ganz andere Geschichte. Es ist cool, wie Gott der Weg mit dieser Person gegangen ist. Das birgt ganz eine grosse Chance, dass man sich da auch schnell näher kommen kann. Man kann auch fragen, was ihn beschäftigt, wie es ihm geht. Das sind einfach so ein paar Tipps, die man machen kann. Es geht nicht darum, dass man jetzt das alles durchschaffen muss. Wie gesagt, es geht nicht um ein Stiersding, das man da durchziehen muss, sondern mehr um gewisse Raster, dass man weiss, hey, wie packe ich das an? Also zuerst geht es wirklich darum, dass wir ein bisschen warm werden miteinander. Aber dann ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn man bald einmal so ein bisschen abmacht, wie man das gestaltet. Weil sonst ist man bald einmal so in einem Ding rein, dass es dann schon wie so fix ist. Und dann ist es wie schwierig, nochmal zurückzugehen. Darum ist es eigentlich wirklich hilfreich, wenn man von Anfang an so ein bisschen abmacht, wie wir die Beziehung gestalten. Weil ihr könnt sicher sein, ihr habt eure Erwartungen, eure Ideen und die andere Person auch. Und darum gibt es nichts Besseres, als wenn wir das möglichst bald klar können, miteinander besprechen. Darum geht es dann als erstes darum, so ein bisschen, was sind die Erfahrungen vom Mentoring? Wenn die andere Person zum Beispiel dort sagt, hey, ich habe bis jetzt nur schlechte Erfahrungen, Mentoren sind eigentlich alles Double und ich finde es mega schwierig und bringt eigentlich überhaupt nichts. Dann wisst ihr, dass ihr dort noch mal genauer ein bisschen anschauen müsst. Es geht einfach darum, was hat die Person erfahren. Es kann aber auch sein, dass die Person sagt, hey, ich habe schon mal einen Mentor gehabt, wir haben das und das gemacht, das war mega cool. Warum machen das nicht ähnlich so? Wenn das die Person so positiv erfahren hat. Also geht dort darum, so ein bisschen zu spüren, wo steht die andere Person. Und dann geht es darum, dann geht es darum, dass wir abmachen, was für Themen soll es konkret in der Mentoring gehen. Und da werden wir das nächste Mal noch ein paar Sachen anschauen, da sehen wir immer wieder, dass es von einem Schichtenmodell dreht ist. Also es sollte nicht darum gehen, dass die andere Person sagt, ich möchte geistlicher werden. Das ist kein Mentoring. Das ist extrem tief irgendwo, also das kann man nicht fassen. Aber wenn eine Person zum Beispiel sagt, hey, ein Thema ist, dass ich eigentlich stille Zeit mega wichtig finde, aber das einfach nicht anbringen. Ich möchte das amigs mit dir ein bisschen besprechen, wenn ich da unterwegs bin mit Gott. Das ist konkret. Das ist ein Thema, das man besprechen kann. Dann sagt der andere, ich habe vielleicht das Thema Sexualität, wo ich einen Kampf habe. Das wäre etwas, was wir immer wieder mal besprechen zum Thema machen. Also wirklich möglichst konkret Sachen, die man auch fassen kann. Und nicht so einfach, ich möchte wachsen. Das bringt nichts. Weil das ist zu allgemein, zu sehr auf einer Metaebene, die wir nicht fassen können. Wir werden das nächste Mal noch das Schichtenmodell anschauen, wo das noch ein bisschen besser verdeutlicht. Dann ist es gut, wenn wir uns überlegen, was soll mit dem Mentoring erreicht werden. Warum ist das wichtig? Es geht darum, dass wir Prioritäten setzen. Dass wir ein bisschen spüren, was ist an der Person, die ich begleiten will, wichtig. Wo ist sie gerade dran? Wo wollen wir hin? Es geht jetzt nicht darum, dass wir da ein mega Ding aufbauen, dass wir am Schluss nur noch zielorientiert arbeiten, wie es heute überall Mode ist und überall werden uns Ziele gesetzt und wir werden zutextet mit dem. Um das geht es jetzt nicht. Es geht darum, doch, dass wir so eine gewisse Richtung abmachen. Und da muss aber die andere Person die Ziele setzen, nicht wir. Das ist ganz zentral. Also es geht immer darum, dass die Person sagt, zum Beispiel, der Hans Wurst, sag jetzt mal, der Hans Wurst möchte in diesem Punkt und dann das ändern. Nicht der Dani, schaut, dass er das macht. Versteht ihr? Also es geht darum, dass wir dort Verantwortung, die Person ist mündig grundsätzlich, aber vielleicht noch nicht völlig reif und schon ausgewachsen als Pflanze, wenn wir es vom Pflanzenvergleich haben, aber die Person hat ganz viel von Gott hineingelegt bekommen. Und warum sollen wir sie entmündigen, indem wir einfach etwas für sie übernehmen, die Verantwortung? Wir begleiten natürlich und wir tun gerne das unterstützen. Aber die Verantwortung von den Zielen und von den Themen soll bei der Person liegen. Ich möchte das und das erreichen. Und dort mit mir, unsere Aufgabe, wenn wir andere Menschen begleiten, ist gut zu überlegen, ist das realistisch? Die sogenannten, die einen kennen das vielleicht, die Smart-Ziel. Ist das messbar? Ist es realistisch? Ist es spezifisch? Ist es terminiert? Es geht jetzt nicht darum, dass man das alles durchspielt. Aber wenn man spürt, hey, das geht ins Uferlose, das schaffen wir gar nicht in was auch immer für eine Zeit. Das ist ein lebenslanges Projekt. Dann müssen wir es abbrechen. Und da müssen wir leiten, dass wir da konkret auch reinkommen. Die beiden Punkte sind nicht ganz so einfach, aber man kommt rein. Und wie gesagt, auch als Mentor bin ich ein Lernender und ich darf Fehler machen. Und wenn man nach einer Zeit merkt, hey du, das ist jetzt völlig ein Zeich, was wir da abgemacht haben, dann kann man ja nochmal reden und das nochmal neu fixieren. Aber man hat eine Grundlage, auf der man kann besprechen. Und darum ist das auch so wichtig. Ein weiterer Punkt sind Erwartungen und Rollen. Was für Erwartungen haben wir aneinander? Was für Rollen nehmen wir ein? Und das ist ein zentraler Punkt, weil es gibt uns Sicherheit. Wenn ich weiß, was der andere für Aufgaben hat und der andere nicht für Aufgaben hat, dann wissen wir, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Und auch das, wie gesagt, ist absolut zentral, dass man Missverständnis vermeidet. Zum Beispiel ist etwas, was ich einmal gesagt habe, bei wem ist die Verantwortung, dass wir uns treffen? Ich tue es gerne eigentlich der anderen Person überlassen, der begleitet wird. Ich will nicht dem nachrennen die ganze Zeit oder dieser Person und schauen, dass wir uns treffen. Es ist in ihrem Interesse. Logisch würde ich auch einmal fragen. Aber da würde ich als Erwartung ausdrücken, dass ich sage, hey, ich möchte, dass dir das wichtig ist, dass du da dich auch drin bist. Wenn ich mit Jüngeren unterwegs bin, sage ich auch noch häufig, ich habe auch nicht vorige Zeit und ich möchte, dass du die Zeit auch schätzt in dem Sinn, dass du das ernst nimmst. Das sind Erwartungen, die man aussprechen muss, die nicht als fair sind. Und das gibt es auf beide Seiten. Natürlich kann der Mentor sagen, hey, ich fände es mega cool, wenn du mir einmal in der Woche ein SMS schickst und fragst, wie es mir geht. Dann kannst du vielleicht sagen, hey, nein, das sehe ich nicht, das ist mir zu viel. Dann kann man etwas ausmachen. Wir können uns ja nicht gegenseitig zwingen zu Sachen, die wir nicht wollen. Aber es ist schön, wenn der andere das sagt und wir können mit dem schauen, was für einen Weg gibt es. Und vielleicht machen wir dann ab, ich schaue, dass ich alle zwei Wochen oder so, weil dann und wenn mal mich melde, oder? Ich hatte gerade jetzt einen Fall mit jemandem, den ich begleite, wo wir beim Auswerten gemerkt haben, hey, das Setting, wie wir hatten, es ist, wir haben uns da in der Fee getroffen, hat überhaupt nicht gestimmt für die Person. Er hat lieber im Wohnzimmer gehabt und ein bisschen gemütlich und so. Und es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich finde es da auch okay. Ich lebe ja da die ganze Zeit fast. Und dann hat aber die Person etwas Interessantes gesagt, aber ich habe ja nichts gesagt. Wo wir unsere Erwartung ausgesprochen haben, ist das nie ein Thema gewesen und die Person hat das nicht gesagt. Und in dem Sinne hat die Person gewusst, es war ihre Verantwortung und sie hat es nicht gemolden, das ist eigentlich seine Schuld. Oder? Und so Sachen, die helfen, dass wir am Schluss nicht so irgendwie komische Sachen haben, wo man am Schluss vielleicht sogar denkt, hey, was hat der andere mir da aufgehalten oder was läuft da? Genau. Dann geht es auch darum, wie wir unsere Treffen gestalten. Das werden wir das nächste Mal anschauen. Das ist jetzt, sprengt heute den Rahmen. Da werden wir noch ein paar Sachen anschauen. Wie können wir die Treffen konkret zusammen angehen? Aber etwas, was ich wichtig finde, dass man auch bespricht, ist, wie wir vorgehen. Dort ist bei mir etwas, was ich wichtig finde, ist, dass die andere Person zum Beispiel auch Notizen macht. Ich sage auch immer, ich mache auch Notizen. Du musst nicht denken, dass ich da irgendwie ein Register führe, aber ich bin so vergesslich, ich weiss nämlich nach einem Monat nicht mehr, was haben wir geredet. Und ich brauche einfach da Hilfe, weil mein Hirn nicht funktioniert in dem Sinn. Oder mein Speicher mindestens nicht. Und das muss man kurz erklären, oder? Und ich sage auch, wenn wir etwas abmachen, fände ich es cool, wenn du dir das aufschreibst und dann das nächste Mal auch noch ein bisschen weißt und vielleicht mindestens einen Tag vor uns treffen und mal schaust, was haben wir eigentlich abgemacht. Oder? Also das gehört so ein bisschen zu dem, wie gehen wir vor. Und dann, das werden wir das nächste Mal noch mal vertiefen, darf der Mentor von sich aus Schwieriges ansprechen. Und dort habe ich zwar ein Nein als Möglichkeit, aber grundsätzlich finde ich es sehr schwierig, wenn jemand sagt Nein. Aber was ich mit dieser Frage mache, ich habe es noch nie gehört, dass jemand Nein gesagt hat. Aber was ich mit dieser Frage mache, ich hole mir die Erlaubnis ganz explizit, ich darf auch Dummes ansprechen, das dich vielleicht nerven würde. Und wenn die Person dann in die Luft geht, was ich noch nie erlebt habe, in einem Mentoring, kann ich sagen, hey, wir haben doch abgemacht, dass ich dir Sachen sagen darf. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir uns die Erlaubnis auch einholen. Wir müssen das, die Erlaubnis aber dann auch nicht missbrauchen. Wie gesagt, braucht es Beziehung, braucht es Vertrauen, damit wir das Recht auch bekommen, ganz tief bei einer Person den Finger reinzuheben. Und da müssen wir auch Geduld haben. Also es ist ein No-Go, dass ich beim zweiten Mal, wenn ich mich mit jemandem treffe, gerade schon meinen Aktionsplan habe, alles, was mich an dieser Person nervt, dass wenn du aus diesem Grund Mentoring machst, bist du am falschen Ort bei dieser Person und gerade den Eindruck habe, und jetzt sage ich dir einmal, was mich da nervt. Nein, das geht nicht. Es soll immer aus einer Liebe heraus motiviert sein, aus dem heraus, dass ich will, dass der Mensch Jesus ähnlicher wird, dass er wachsen darf und weil ich ihn einfach gern habe. Und darum muss ich auch manchmal Unbequemes ansprechen. Das werden wir das nächste Mal nochmal vertiefen im Sinne von, wie sprechen wir so Sachen an, wie tun wir intervenieren in einem Gespräch. Es ist auch gut, dass man bespricht, wie offen will man sein. Das ist vielleicht ein bisschen allgemeiner. Darf ich alles bei dir ansprechen? Darfst du auch alles bei mir ansprechen? Gibt es Sachen, die ich bei dir nicht will, mit dir besprechen? Kannst du durchaus auch Sachen geben, dass ich sage, du, mein Sexleben mit meiner Frau will ich jetzt nicht mit dir besprechen oder so Sachen. Muss man jetzt nicht alles gerade so im Detail besprechen, aber es ist gut, dass man angesprochen hat und sagt, hey, grundsätzlich, wie offen will man miteinander unterwegs sein? Und da kann es jetzt auch sein, dass jemand sagt, hey, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen schauen. Können wir das nicht nach 3 Mal oder nach 4 Monaten mal besprechen nochmal? Also wir müssen noch nicht alles gerade fixieren, das ist gut, wenn man es mal thematisiert hat. Verschwiegenheit, das ist ganz wichtig für Vertrauen, dass man da etwas abmacht. Für mich ist es noch wichtig, um auch abmachen, du, was darf ich meiner Frau weiter erzählen, willst du das ich lieber gar nicht erzählen? Dass man das ganz konkret abmacht. Und meistens verbleibt man wirklich so, dass man sagt, grundsätzlich nichts abmachen und sonst fragen, wenn man sich unsicher ist. Nichts weiter erzählen. Aber das ist auch wichtig, dass man das einander versprechen. Das gilt auch für den anderen natürlich. Dass er nicht gerade Zeug erzählen geht, die ich vielleicht von mir relativ persönlich erzählt habe und nachher geht, dass er im Zeugnis in der Gemeinde weitergeht. Das geht nicht. Und dann geht es noch ein bisschen ums Technische. Das geht jetzt nicht alles durch, es geht darum, so ein bisschen, wie häufig wollen wir uns treffen, wie lange sollen die Treffen gehen. Das ist ganz gut, wenn man das auch abmacht. Gerade wenn dir vielleicht wichtig ist, dass, wenn du findest, hey nein, ich finde es cool, wenn du alle Woche zu mir kommst und du darfst 4 Stunden bei mir bleiben, dann ist das gut. Aber bei den meisten ist es vielleicht so, dass man sagt, hey, wenn wir uns am Abend treffen, dann bin ich froh, wenn es um 10 Uhr fertig ist, spätestens, oder nach einer Stunde. Macht das ab. Es tut gut, wenn man es abmacht. Und dann ist auch klar, und natürlich, Ausnahmen sind immer möglich, sage ich. Aber grundsätzlich ist es mal gut, wenn man weiß, was man abgemacht hat. Wie verbindlich sind Termine? Auch da ist es okay, wenn ich mich 5 Minuten vorher abmelde. Finde ich das nicht cool? Würde ich abmachen, dass man das ganz konkret angesprochen hat. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir als nächstes auch noch mal kurz anschauen, ist, wann machen wir eine Standortbestimmung? Und da ist vielleicht manchmal gut, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt, dass man sagt, hey, wir starten doch mal mit einer Probezeit. Machen mal 3-4 Mal. Und dann immer vielleicht immer gewisse Sachen noch gar nicht besprechen, die ich jetzt hier gebracht habe. Und dann mal nach 4 Mal ein bisschen schauen, wie gehen wir weiter. Das ist etwas, was ich gerne vergesse. Und da merke ich, da muss ich noch besser werden auch. Dass plötzlich bist du ein Jahr unterwegs mit jemandem und denkst, ach, wir haben ja nach 4 Mal eine Standortbestimmung machen. Also da muss man sich irgendwie aufschreiben, vielleicht einen fixen Termin abmachen, dass das nicht irgendwie einfach untergeht. Um gerade vielleicht so Sachen aufzufangen, wo die andere Person findet, hey, ich hätte lieber mehr einen Kuschelrahmen gehabt, und weil wir leider nicht Bilanz gezogen haben, haben wir das nie gemerkt und der andere war ein halbes Jahr lang so ein bisschen frustriert gewesen. Genau. Dann, bis wann soll das Mentoring mal gehen? Eben zuerst mal sicher Probezeit, würde ich empfehlen. Und dann tue ich grundsätzlich mit den Leuten mal ein Jahr abmachen. Und dann kann man nochmal abmachen, ob es dann nochmal weitergeht oder nicht. Aber das Mentoring ist nicht grundsätzlich, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt das mit dir ein und jetzt bin ich das Leben lang an dir dran und auch wenn du nicht willst, ich werde dich beraten. Nein. Logisch, es kann auch sein, dass durch das Mentoring so eine gute Freundschaft entsteht, dass man sagt, hey, wir sind jetzt einfach Freunde und treffen uns zum Grillieren und tun gerne austauschen, wir gehen nicht mehr in dem Rahmen weiter. Aber vielleicht sagt man, hey, das ist so genial gewesen, ich glaube, aber die Themen sind jetzt ein bisschen anders. Das mit der Bibellesen habe ich jetzt nicht aufgegeben, das wäre schade. Das mit der Bibellesen habe ich jetzt im Griff und jetzt ist aber das Thema nächtelang durchbeten, wie Jesus dran, oder? Wäre nicht realistisch übrigens, das Ziel. Dass man das die ganze Zeit macht. Dass man dann sagt, wir tun jetzt Themen, das Ziel vielleicht anpassen und gehen jetzt nochmal einen Abschnitt von einem Jahr oder so. Aber tun es nicht einfach unbestimmt machen. Das ist eben so ein bisschen das, was vielleicht das Mentoring ein bisschen speziell macht, ein bisschen anders macht von einer, sagen wir mal, sonstigen Beziehung, wo man einfach so ein bisschen miteinander dran ist. In den meisten Fällen wird natürlich schon aus einem Mentoring auch eine Freundschaft, eine Beziehung entstehen, wo man sich auch sonst gerne sieht. Aber auch da, es kann verschiedene Ansprüche geben, von wie tief soll die Beziehung schlussendlich gehen. Für den einen ist es vielleicht mega wichtig, dass eine mega tiefe Beziehung entsteht, die vielleicht das Leben lang geht. Und für den anderen ist es mehr einfach so, ich will jetzt einfach ein paar Sachen von dir lernen und dann gehe ich weiter, vielleicht hole ich mir einen anderen Mentor, weiß nicht. Genau. Dann am Schluss, wie gesagt, mache ich gerne eine Unterschrift, muss nicht sein. Wie gesagt, muss man auch nicht das Formular so durchgehen, aber da müsst ihr einen Weg finden. Für euch ist das mehr so eine Checkliste, sagen wir grundsätzlich. Ihr müsst einen Weg finden, wie ihr das angeht. Aber ich habe es als mega, ich habe es bis jetzt immer gut erlebt. Ich habe jetzt noch nicht auf eine riesige Erfahrung zurückblicken. Es sind jetzt ein paar Jahre, wo ich da so ein bisschen dran bin. Genau, das muss ich auch noch sagen. Das habe ich nicht erfunden. Das ist wahrscheinlich vom Rainer Bamberger abgekupfert. Das ist einfach noch wichtig. Ich habe mich auch von überall prägen lassen und nicht, oder fast nichts neu erfunden für heute auch. Wollte ich einfach auch noch gesagt haben. Genau. Wir werden am Schluss, ich habe weniger überzeugt, als ich gedacht habe. Sorry für die 5 Minuten. Gibt es gerade noch eine Frage? Ergänzung, vielleicht etwas, was euch gerade bewegt? Wenn ich euch erschlage. Gut. Dann freue ich mich auf Feedback sonst von einzelnen Leuten, also vielleicht auf mich zugehen und sagen, wie ich das empfunden habe. Es geht mir nicht darum, dass ihr mir da Ziel schmeichelt, sondern vielleicht gibt es etwas, was ich ein bisschen anders machen sollte für das nächste Mal. Da bin ich froh, wenn ihr irgendetwas findet. Für mich habe ich gedacht, es ist extrem viel. Wenn jetzt alle sagen, du, Dani, musst du das nächste Mal ein bisschen weniger Ding bringen, dann bin ich froh für Rückmeldungen, genau. Ihr dürft also gerne mir ein Mail schicken, auf mich zukommen. Ich freue mich da auf Rückmeldungen. Und was ich uns heute einfach nochmal mitgeben will, ist, nehmen wir das Bild mit vom Prägen. Denk mal daran, dass wir mit dem, wie wir sind, Menschen prägen. Und vielleicht bist du so unterwegs wie das Smiley oder so ein bisschen verknurzt oder unglücklich oder unzufrieden. Das prägt andere Menschen. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir uns von Gott können beschenken lassen, bereichern lassen und wenn wir sagen, und jetzt will ich anfangen, andere zu beschenken. Und es kann sein, dass du dich so ein bisschen fühlst vielleicht und denkst, hey, ich kann nicht prägen. Gott ist noch bei dir dran, der ist da noch am Arbeiten, dass noch ein schönes Meiler daraus entsteht in nächster Zeit. Aber wenn du sagst, ich bin in dem Prozess, dass Gott mich am Verändern ist, ich bin noch nicht perfekt, aber ich bin dran, dann kann dich Gott ziemlich sicher brauchen, um andere Menschen zu prägen. Und das werden wir nächstes Mal auch noch kurz anschauen. Ich möchte auch jedem selber Mut machen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund du da bist, ob du denkst, ich einfach mal wissen, was ist das Mentoring? Vielleicht willst du für dich selber in Anspruch nehmen, ein bisschen wissen, wie kann das etwa funktionieren. Ich möchte jedem grundsätzlich nahelegen, es ist mega ein Segen, andere zu begleiten, aber auch mega ein Segen, jemanden zu haben, der so ein bisschen mit einem dran ist. Und ich bin vom IGW, von meiner Ausbildung reingeschossen worden und habe das mega positiv erlebt. Ich habe mega viel vom Stefan lernen. Es war eine coole Zeit. Im Moment bin ich mit jemand anderem im Mentoring. Und es ist ein mega Segen, wenn man so Leute haben, die einem einfach reinreden dürfen. Wo ich die Erlaubnis gebe, du darfst mir reinreden. Und das ist mega cool.